Menschen fallen von Booten und tauchen nie wieder auf. Erfahrene Schwimmer ertrinken ohne ersichtlichen Grund. Boote kollidieren mit Gegenständen, die direkt im Anschluss nicht mehr zu sehen sind. Hände tauchen aus dem Nichts unter dir im dunklen Wasser auf und wollen dich mit in die Tiefe reißen. Seit der Anlegung des Lake Lanier starben darin zwischen 600 und 700 Menschen, von denen sich einige noch immer irgendwo in den Tiefen des Sees befinden. Liegt auf dem tödlichsten See der USA also tatsächlich ein Fluch?
Das hört sich für mich auf jeden Fall so an.
Ja.
Und somit hello an jeden True Crime und Paranormal Activity Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat.
Sarah und ich erzählen uns hier normalerweise jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und einmal im Monat heißt es ja Spooky Sunday und wir schaffen das jetzt auch wieder einmal im Monat.
Ja, ich wollte eben sagen, einmal im Monat war sehr optimistisch.
Ja.
Aber wir sind wieder hinten dran.
Genau, wir sind heute wieder zurück mit einem Spooky Sunday und zwar mit einem Thema, was wir in einer anderen Folge schon mal besprochen haben, aber dazu gleich mehr.
Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen Dutzende Artikel, schauen uns Prozessvideos an. Aber im Fall von Spooky Sundays ist es meist eher so, dass wir viel auf Seiten wie Reddit und Co. unterwegs sind.
Und ich muss auch wieder sagen, der Spooky Sunday, die Recherche zieht sich bei mir immer ein bisschen länger.
Ja.
Weil ich finde, das sind oft Themen, die sind total umfangreich. Also da passiert sehr, sehr viel. Und das war in diesem Fall auch wieder so. Also sehr viel unterschiedliche Sachen, die hier mit reinspielen.
Ja, und es ist auch einfach schwieriger, gute Quellen zu finden, finde ich. Weil man muss sich dann teilweise halt wirklich durch komplett Reddit durchsuchen.
Ja.
Und in einem wahren Fall, also wenn es um wahre Verbrechen geht, da hat man dann ja so seine Quellen, wo man genau weiß, die sind glaubwürdig, da kann ich drauf bauen, da kann ich viel zu finden. Weil, also ich hatte beispielsweise in meinem letzten Fall viel mit Hawaii News gearbeitet und die hatten ganz viele Artikel zu dem Fall dann immer nochmal verlinkt. Und dann ist das Ganze natürlich einfacher und du weißt, dass das eben eine seriöse Quelle ist.
Ja.
Was beim Spooky Sunday natürlich anders aussieht.
Ja, absolut.
Aber ich finde auch immer, dass es sehr viel Spaß macht zu recherchieren.
Ja, ich auch. Da taucht man auch immer ein bisschen in eine andere Welt ab und abtauchen. Das passt ja zur heutigen Folge sehr.
Wollte
sehr
ich
gut.
Eben auch sagen. Ein bisschen makaber ausgedrückt. Aber kann man so machen.
Ja.
All die daraus gesammelten Informationen, die packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt und vor allem, wenn euch die Spooky Sundays generell gefallen, dann lasst uns das gerne wissen. Entweder über Instagram, da heißen wir eyesinthedark.podcast oder gerne auch direkt bei Spotify und Co.
Ja, da kamen letztes Mal nämlich sehr viele Vorschläge auch rein für den Spooky Sunday.
Ja, sehr nice. Da freue ich mich, weil das finde ich auch immer so ein Ding, da halte ich mich relativ lang auf, welchen Fall ich für den Spooky Sunday dann machen möchte.
Ja, es ist manchmal schwierig, was zu finden, was eine ganze Folge ausfüllt, weil
ja.
Es gibt ja viele creepy Stories, die halt sehr, sehr kurz sind und da ist immer so die Frage, was finden wir da, was Potenzial für eine ganze Folge hat.
Ja, voll. Aber was wir vielleicht machen könnten, wir sind nämlich jetzt wieder back auf TikTok und wollten auch auf Instagram wieder ein bisschen aktiver werden. Vielleicht können wir dann da ja eine Serie draus machen,
ja.
Dass wir so kurze Creepy Sunday Editions bei uns posten.
Oh ja, gern.
Das wäre nice, oder? Sehr cool. Dann machen wir das. Sagt uns mal, ob ihr das cool findet.
Also aktuell können wir ja nur übers Telefon miteinander kommunizieren, Sarah. Also wir nehmen ja selbst die Podcast-Folgen und so weiter auf, während wir miteinander am Telefon sprechen. Und gerade deswegen bin ich ja froh, meine Telefonier-Abneigung zumindest bei dir abgelegt zu haben.
Ja, also ich muss ja sagen, dass ich darüber auch sehr, sehr froh bin, weil ansonsten hätten wir momentan ein klitzekleines Problemchen. Aber wie heftig auch, dass wir trotz einer Entfernung von knapp 14.000 Kilometern so einfach miteinander sprechen können. Dafür braucht man aber natürlich einen guten Mobilfunkvertrag mit ausreichend Datenvolumen, denn wir beide telefonieren ja immer nur über WhatsApp.
Yes, ohne geht das aktuell gar nicht. Und hier kommt unser heutiger Werbepartner Simon Mobile ins Spiel. Denn Simon bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis.
Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Ansonsten gibt es bei Simon Mobile aber normalerweise 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 € im Monat.
Und zwischen diesen Optionen, also den 12, 17 und 27 GB, könnt ihr monatlich wechseln, denn ja, manchmal gibt es ja auch Monate, in denen man deutlich weniger Datenvolumen benötigt als in anderen. Aber das sind natürlich nicht die einzigen Vorteile. Der nächste Punkt, für mich ganz wichtig, ihr könnt monatlich kündigen und somit verpasst ihr keine lange Kündigungsfrist.
Und ansonsten habt ihr noch die Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G und ganz wichtig, eine Allnet-Flat und Wi-Fi-Calling. Und warum das so wichtig ist, darüber haben wir ja vorhin schon mal gesprochen.
Essentiell auf jeden Fall. Und hier NeukundInnen aufgepasst, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code DARK2, also DARK groß geschrieben und die Zahl 2 dahinter, einen Vertrag abschließt, bekommt für 12 Monate monatlich 2 GB geschenkt.
Und wer kann das nicht gebrauchen? Das Angebot gilt bis zum 13.05.2024. Alle Infos findet ihr auf simon.link/eyesinthedark und wie immer auch nochmal bei uns in den Shownotes.
Und ich habe ja eben schon mal gesagt, dass wir über dieses Spooky Sunday-Thema schon mal in einer Folge gesprochen haben. Und zwar in der allerersten Folge diesen Jahres. Da haben wir in Folge 131 über Hannah Truelove gesprochen, die in der Nähe dieses Sees getötet wurde, weshalb der See auch in ihrem Fall eine Theorie war. Und ich habe Sarah eben schon mal vorher gefragt, ob sie sich noch an irgendetwas erinnern kann, was den See angeht. Aber ich glaube nicht, oder?
Da war gar nichts mehr.
Da war gar nichts
also,
mehr.
Also ich habe dann an einen Fall gedacht, der gar nichts mit dem See zu tun hatte. Also er hatte was mit einem See zu tun, aber nicht
anderen.
Mit diesem.
Ja.
Und bei Hannah Truelove, der Name, der sagt mir was. Oh, vielleicht klingelt es da doch. War sie da irgendwie in der Nähe von ihrem Grundstück auf einem Feld unterwegs oder irgendwie sonst was?
Im Wald direkt hinter
ja.
ihrem Wohnhaus, genau.
Und dann gab es diese komische Theorie, dass dann da jemand mit dem Auto auch war, ob der was damit zu tun hat.
Genau.
Und dann war die Frage aber auch, ob der See was damit zu tun haben könnte.
Genau. Und ich habe damals in der Folge sogar schon mal gefragt, ob ihr Lust hättet, da mal eine ganze Folge über den See zu hören, weil ich damals bei der Recherche schon gemerkt habe, oh, da gibt es ganz schön viel drüber zu berichten. Und ich habe jetzt letztens noch mal eine Instagram-Nachricht gesehen, wo uns eine noch mal was zu dem See geschrieben hat, was erst kürzlich passiert ist. Und dann hat sie gefragt, hey, mach doch mal den Spooky Sunday darüber. Und dann hatte ich den See wieder mehr auf dem Schirm.
Und jetzt sprechen wir heute bei schön 32 Grad über einen tödlichen See, wo
ja.
wahrscheinlich super viele Leute am See unsere Folge hören.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Na toll. Aber ich bin sehr gespannt. Also ich weiß so ein bisschen was über den See. Wir haben uns ja da so ein bisschen drüber unterhalten, als du eben diese Folge gemacht hast. Und das fand ich auch damals schon sehr, sehr spannend. Und ich frage mich auch, gehen dann wahrscheinlich viele Fälle auch in Richtung Missing 411, oder?
Teilweise ja.
Da bin ich auch gespannt, weil das Thema mag ich ja eh gern.
Mhm.
Und ich glaube, auch das Feedback von unseren HörerInnen war auch sehr, sehr, sehr interessiert, als wir über Missing 411 gesprochen
ja,
haben.
Ja, voll.
Bin ich gespannt, was du zu erzählen hast.
Ja, Sarah, bist du dann bereit für die heutige Folge?
Ich bin mehr als bereit.
Georgias ultimativer Kurzurlaub sind die ersten Worte, die einem auf der Website lakelanier.com ins Auge springen. Ein Ort zum Campen, Fischen und Bootfahren. Doch Lake Lanier bietet mit seinen umliegenden 68 Parks und 122 Campingplätzen noch so viel mehr. Man kann dort golfen, Jetski fahren oder, wenn man sich traut, auch mal Wasserski ausprobieren. Es ist also wirklich für jede Altersgruppe etwas dabei und daher ist es im ersten Moment auch nicht verwunderlich, dass Lake Lanier mit seinen knapp 12 Millionen Besuchern jährlich als der beliebteste See im Südosten bekannt ist. Seit 2013 gibt es mit dem Don Carter State Park auch den ersten Staatspark am Rande des Sees. Und bei diesen Parks handelt es sich um natur- und denkmalgeschützte Gebiete, welche unter anderem zum Wandern einladen. Alles in allem klingt Lake Lanier also nach dem Ausflugsziel schlechthin. Doch ich sag dir und euch ganz ehrlich, mich würden keine 10 Pferde in diesen See bringen. Und warum, erzähle ich euch in der heutigen Folge. Und eins vorab, das liegt nicht nur an der maximalen Tiefe von 49 Metern.
Ist aber definitiv auch ein Grund, würde ich sagen.
Ja. Um genau zu verstehen, was es mit dem tödlichsten See der USA auf sich hat, gehen wir zurück in die 50er Jahre, ganz genau ins Jahr 1950. In diesem Jahr wird das Projekt Lake Lanier als $1-Milliarden-Projekt genehmigt. Denn bei dem See handelt es sich nicht um ein natürliches, sondern ein künstlich angelegtes Gewässer. Hauptsächlich soll der See aufgrund von Hochwasserschutz und Stromerzeugung angelegt werden. Dass der Ort später auch zur Erholung genutzt wird, ist eher eine Folge und nicht von Anfang an geplant. Mittlerweile versorgt der See zudem 6 Millionen Menschen mit Trinkwasser. Und ich weiß nicht, wie das dir geht oder euch geht, aber wenn ich an künstlich angelegte Seen denke, habe ich irgendwie immer relativ kleine Seen im Kopf. Aber beim Lake Lanier sprechen wir von einer Länge von 70,81 Kilometern und einer Fläche von 150 Quadratkilometern. Und das entspricht 1294 Kubikkilometer Wasser. Und um euch mal zu verdeutlichen, wie viel Wasser das ist, ein Kubikkilometer entspricht 1 Billion Liter Wasser.
Boah, und das ist schon allein so viel, dass mein Kopf das gar nicht verarbeitet bekommt, wie viel das ist.
Ja, und ich wollte euch eigentlich auch erst die Billionenzahl hier hinschreiben, aber die war so umständlich, wo ich dachte, nee, ich sag euch einfach, ein Kubikkilometer entspricht 1 Billion Liter Wasser.
Ja, also Wahnsinn.
Verwunderlich ist es daher nicht, dass es insgesamt 5 Jahre gedauert hat, bis der gewünschte Füllstand des Sees erreicht war. Somit ist der See 241 Kilometer nördlich von Atlanta der größte des Bundesstaates Georgia. Komplett fertiggestellt wird er 1956 von der US Army Corps of Engineers, also der Ingenieurkorps der US-Armee. Benannt wird der See nach Sidney Lanier. Neben Edgar Allan Poe gilt er als der bekannteste Dichter des 19. Jahrhunderts. Er schrieb unter anderem ein Gedicht mit dem Namen Song of Chattahoochee über eben jenen Fluss. Eine Zeile aus dem Gedicht lautet: Die eigenwilligen Wasserpflanzen hielten mich gefangen. Wenn man weiß, was noch alles in diesem See passieren wird, wirkt das auf jeden Fall unheimlich, aber damit ist eher gemeint, dass die Pflanzen den Fluss knechten, da Unkräuter ja als hartnäckige und unerwünschte Pflanzen gelten, die das Flussbett verstopfen können. Und Sarah, du magst ja gar keine Country-Musik, oder?
Es geht. Ich kann mich ein bisschen damit anfreunden.
Mhm.
So Country Roads? Zählt das?
Ich weiß gar nicht genau, aber... Ja.
Weiß auch nicht, aber das mag ich sehr gern. Mhm. Das war auch lang mein Wecker.
Ja?
Mhm, weil das macht direkt gute Laune. Ist wirklich so.
Und ich stehe ja schon total auf Country-Musik, muss ich zugeben. Und bei diesem Gedicht musste ich auch an das Lied Chattahoochee von Alan Jackson denken. Hab das auch direkt wieder im Kopf. Vielleicht kennt das ja der ein oder andere von euch. Aber dieses Lied handelt eben auch von dem Fluss. Und dieser Fluss läuft eben zum Lake Lanier. Also der ist da ganz in der Nähe. Doch wo findet man 56.000 Hektar unbewohntes Land, um einen solchen See anlegen zu können? Die Antwort ist einfach, nämlich gar nicht. Insgesamt müssen 250 Familien, 15 Unternehmen, 6 Kirchen und 20 Friedhöfe umgesiedelt werden. Ganz ohne Widerstand geht das natürlich nicht. Die Einwohner der Stadt Oscarville stellen Dutzende Anträge, um ihre Heimat zu retten, jedoch ohne Erfolg. Der See hat Priorität. Letztendlich belaufen sich die Kosten auf 45 Millionen Dollar. Also um das Land zu kaufen, die Familien umzusiedeln und um den See zu konstruieren. Doch was viele der Millionen Besucher, die den See für eine kurze Abkühlung aufsuchen, nicht ahnen, ist, dass sie über einer Geisterstadt schwimmen. Die Stadt Oscarville wurde nämlich einfach stehen gelassen, als der See mit Wasser geflutet wurde. Man empfand es als zu teuer, alles abreißen zu lassen. Viele Tauchvideos aus dem See zeigen intakte Straßen, Häuser, Dutzende Bäume und sogar eine Rennstrecke.
Boah, also auf der einen Seite ist das extrem creepy, vor allem in dem Kontext, in dem wir heute darüber sprechen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man da runtertaucht, dass das krass beeindruckend ist.
Ja. Ja.
Also schon sehr cool.
Mhm.
Hm.
Aber, wie du gesagt hast, auch sehr unheimlich. Denn man stellt sich natürlich die Frage, sind die Gräber der 20 Friedhöfe wirklich, wie versprochen, umgebettet worden? Oder befinden sich die Leichen nun ebenfalls am Grunde des Sees?
Mhm.
Viele Familien geben an, nie über eine Umbettung der Gräber informiert worden zu sein. Und das ist nicht der einzige Fakt, der das Schwimmen im Lake Lanier so unheimlich macht. Denn Oscarville ist nicht etwa irgendeine Stadt, sondern eine Stadt mit einer dunklen Vergangenheit. Zeitreise ins Jahr 1912. Zu dieser Zeit erlebt die Landwirtschaft, welche in Oscarville die Haupteinnahmequelle darstellt, ein wundersames Wachstum. Ganz im Gegenteil zum Rest des Staates. Doch schon bald sollte die Gemeinde ihren schlimmsten Albtraum erleben. Am 5. September meldet sich die 16-jährige Ellen Grice bei der Polizei, um Anzeige zu erstatten. Sie berichtet davon, wie sie aufgewacht ist und sah, wie sich ein fremder schwarzer Mann in ihrem Schlafzimmer befand. Nur 3 Tage nach dieser Meldung verschwindet die 18-jährige May Grow, als sie sich gerade auf dem Weg zu ihrer Tante befindet. Einen Tag später wird sie knapp 1,6 Kilometer von ihrem Haus entfernt aufgefunden. Sie liegt mit dem Gesicht nach unten in einer riesigen Blutlache. Man hatte sie vergewaltigt und ihr anschließend die Kehle aufgeschnitten. Als man sie findet, atmet sie noch. Doch kurze Zeit später erliegt sie den schweren Verletzungen. Insgesamt werden 4 Personen beschuldigt, dieses Verbrechen begangen zu haben. Der 18-jährige Oscar Daniel, die 22-jährige Trussy Jane Daniel, deren 16-jähriger Cousin Ernest Knox und Trussys Freund, der 24-jährige Robert Edwards, auch Big Rob genannt. Ernest soll durch einen Taschenspiegel, welcher er in einem örtlichen Geschäft gekauft hatte, mit der Tat in Verbindung gebracht worden sein. Denn genau diesen Taschenspiegel hatte man am Fundort sichergestellt. Kurz dazu, die Beschuldigten waren alle schwarz und das getötete Mädchen weiß. Und ich erwähne das an dieser Stelle, weil es für das, was ich euch gleich noch erzählen werde, auf jeden Fall eine Rolle spielen wird. Und ihr wisst ja, ihr findet unsere Triggerwarnungen immer in der Folgenbeschreibung, aber an der Stelle hier auf jeden Fall schon mal eine Triggerwarnung für Rassismus. Der 16-Jährige wird festgenommen und gesteht die Tat. Allerdings unter Folter, das sollte man dabei auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Er soll May von hinten geschlagen und sie anschließend in eine Schlucht im Wald gezerrt haben. Dort soll er sie dann mit einem Stein angegriffen und vergewaltigt haben. Am Abend sei er dann mit den übrigen Verdächtigen zum Tatort zurückgekehrt, wo sich nun auch die anderen 2 Männer an dem Mädchen vergangen hätten. Nur kurz nachdem die Gemeinde von der grausamen Tat erfährt, beginnt sich in Gainesville ein Mob zusammenzustellen. Aufgrund dessen bringt man Ernest in dieser Nacht mit dem Auto nach Atlanta, um einen Lynchmord zu verhindern. Einen Tag später wird dann auch Robert Edwards festgenommen und ins Gefängnis in Cumming gebracht. Als der Sheriff die Einrichtung verlässt und seinen Stellvertreter übernimmt, verschafft sich ein wütender Lynchmob von ungefähr 2000 Menschen Zugang zum Gefängnis.
Boah.
Zunächst schlagen sie immer und immer wieder mit einer Brechstange auf den 24-Jährigen ein, bevor sie zu Schusswaffen übergehen und auch hier mehrfach abfeuern. Anschließend holen sie Robert aus seiner Zelle, schleifen ihn durch die Straßen und hängen ihn an einem Telefonmast vor dem Gerichtsgebäude auf.
Boah, wie grausam.
Ja, sehr, sehr brutal. Der Prozess gegen Ernest und Oscar beginnt im Oktober und die beiden Teenager werden zum Tod durch Erhängen verurteilt. Öffentliche Hinrichtungen sind zu diesem Zeitpunkt verboten, das heißt, es darf eigentlich nur die Familie des Opfers, ein Minister und ein Justizbeamter an dieser teilnehmen. Doch in der Nacht vor der Hinrichtung wird der Zaun, welcher in der Nähe errichtet wurde, niedergebrannt. Das führt dann dazu, dass insgesamt zwischen 5.000 und 8.000 Menschen der Hinrichtung beiwohnen. Trussys Anklage wird hingegen fallen gelassen. Sie sagt jedoch vor Gericht gegen Ernest und Oscar aus. Bis heute ist jedoch unklar, ob die Beschuldigten die Tat auch wirklich begangen haben oder ob sie ihr Geständnis nur aufgrund der Folter abgelegt haben. Also da gibt es sehr viele unterschiedliche Meinungen dazu. Nach dem Lynchmord an Robert stellen sich weitere Mobs unter dem Namen Night Riders zusammen. Mit Fackeln und Pistolen bewaffnet gehen sie in Oscarville von Tür zu Tür. Dabei fordern sie alle schwarzen Bewohner dazu auf, das County zu verlassen. Manchen wird noch ein wenig Geld für ihr Hab und Gut geboten, andere werden aus der Stadt gejagt und müssen alles zurücklassen. Und sie werden nicht einfach nur aus der Stadt vertrieben, man jagt sie bis zu einer Brücke, wo viele sich so sehr in die Enge getrieben fühlen und so große Angst haben, dass sie ins Wasser springen und ertrinken.
Boah, wie grausam, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass es so eine Zeit mal gab.
Ja, und diese Night Riders sind auch nicht nur in Oscarville, sondern im gesamten County aufgeschlagen und haben so 98% der schwarzen Bürger aus dem County vertrieben.
Krass.
Also, wie du schon gesagt hast, ganz, ganz furchtbar, was dort passiert ist. Und erst seit den 1990er Jahren leben wieder Schwarze in dem County, aber noch heute sind 95% der Bewohner weiß.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass das dann kein Ort ist, an dem du dich irgendwie wohlfühlen würdest, Wenn das halt so eine krasse Geschichte hat.
Ja, total. Und viele glauben nun, dass sich die Geister der damals Vertriebenen und Getöteten rächen wollen und dass sich die vielen Todesfälle am Lake Lanier dadurch erklären lassen. Und an dieser Stelle befassen wir uns jetzt genau mit diesen Todesfällen. Zunächst geht es für uns nun in den April 1958. Zu diesem Zeitpunkt ist der See gerade erst einmal seit 2 Jahren fertiggestellt. Und was ich euch jetzt erzählen werde, habe ich auch schon in der Folge rund um Hannah Truelove erzählt. Aber vielleicht hat der ein oder andere die ja noch nicht gehört, deswegen kommt das hier nochmal. Und auch um Sarahs Gedächtnis etwas aufzufrischen.
Ich werde da richtig hingestellt, als wäre mein Hirn ein Sieb.
Ja, also ich muss sagen, ich habe mir die Folge im Zuge der Recherche selbst nochmal angehört. Also ich wusste auch nicht mehr alles, was ich da erzählt habe.
Okay, das fühlt sich gut an, das zu hören.
Also in diesem besagten April sind Delia Parker-Young und ihre Freundin Susie Roberts zum Tanzen in der Stadt. Irgendwann machen sie sich auf den Weg nach Dawsonville und halten dabei an einer Tankstelle. Sie verlassen diese aber, ohne zu bezahlen, und überqueren im Anschluss die Brücke über den Lake Lanier. Kurz darauf fehlt von den beiden Frauen jede Spur. Das Einzige, was darauf hindeutet, was genau mit ihm passiert sein könnte, sind Bremsspuren auf der Brücke. Das Auto scheint also in den See gestürzt zu sein. Nach dem Verschwinden bzw. dem Unfall der beiden Frauen berichten immer mehr Menschen von einer durchschimmernden Frau in einem blauen Kleid. Mal ist sie auf der Brücke zu sehen, wie sie hin und her läuft. Eines ist bei jeder Sichtung gleich: Die Frau hat keine Hände. Als ein Mann am Abend auf einem Friedhof in Gainesville unterwegs ist, das liegt östlich des Sees, hört er einen schrillen Schrei. Direkt danach sieht er zwischen den Bäumen eine Frau in einem blauen Kleid ohne Hände. In der darauffolgenden Sekunde ist sie dann auch schon wieder verschwunden. Und genau auf diesen Friedhof sollen einige der Gräber umgebettet worden sein, bevor der See mit Wasser gefüllt wurde. Wieder andere berichten davon, dass ihr Lenkrad wie aus dem Nichts zur Seite gerissen wurde, als sie gerade die Brücke überquerten, auf der auch Delia und Susie die Kontrolle über ihren Wagen verloren haben. 18 Monate nach dem Verschwinden entdeckt ein Fischer im See eine stark verweste Leiche. Am linken Fuß fehlen ihr zwei Zehen und es fehlen beide Hände. Ganz genau kann man es zwar nicht sagen, aber man geht davon aus, dass es sich dabei um Delia Parker Young handelt.
Und weiß man, warum ihre Hände fehlen?
Also ich glaube schon, dass es vermutet wird, dass es daran liegt, weil sie so lange im Wasser war.
Okay, weil, also ich weiß nicht, ob das der Grund ist, aber ich habe mir direkt gedacht, dass Dieben ja früher auch die Hände abgehackt wurden, wenn sie was geklaut haben. Mhm. Und wenn sie davor bei der Tankstelle geklaut haben, beziehungsweise einfach gegangen sind, ohne zu zahlen, hätte das ja symbolisch der Grund dafür sein können.
Ach krass, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Oder? Ja. Also, das war so mein Gedanke.
Ja, vielleicht.
Würde schon Sinn ergeben.
Ja. Im November 1990 wird die Brücke renoviert, also sie soll erweitert werden und als Bautrupps gerade dabei sind, den Seeboden auszubaggern, um die Grundpfeiler neu zu setzen, stoßen sie auf etwas. Und zwar auf einen 1950er Ford Sedan, das Auto, in dem Susie und Delia unterwegs waren. Und tatsächlich finden sie auf der Fahrerseite die Überreste von Susie Roberts. Und dies kann auch anhand eines Zahnabgleichs dann ganz final bestätigt werden. Man hatte die beiden Frauen dann auf demselben Friedhof nebeneinander beerdigt. Susis Grab zieren zwei Grabsteine, einer wurde zum Zeitpunkt ihres Verschwindens angefertigt, der zweite dann nach ihrem Fund. In der Gegend um Lake Lanier ist Delia als Lady of the Lake bekannt, die nachts umhergeistert und auf der Suche nach ihren Händen ist.
Und hatte sie, als sie gestorben ist, auch ein blaues Kleid an? Weiß
ja.
man das?
Ja.
Boah, also schon sehr viele Zufälle dann. Das mit den fehlenden Händen und mit dem Kleid.
Ja.
Das konnte ja niemand wissen bis dato und trotzdem haben sie so viele so gesehen.
Ja, ganz genau. Und da fragt man sich natürlich, könnte auch sie etwas mit den späteren Todesfällen im See zu tun haben? Oft wird auch die Gestalt eines Mannes auf dem See gesichtet. Er ist stets auf einem Floß unterwegs und hält dabei eine Stange, mit der er sich in den Gewässern fortzubewegen scheint. An seiner Schulter lehnt ein Stock, an dessen Ende eine Laterne befestigt ist. Und die schwingt hin und her. Auch er verschwindet jedes Mal so plötzlich, wie er aufgetaucht ist. Einmal sehen zwei Fischer diese Gestalt. Als der Mann dann zu ihnen rüberblickt, scheint er ihnen etwas zuzurufen, was die Fischer jedoch nicht verstehen. Plötzlich springt der Mann vom Floß ins Wasser, taucht aber nicht mehr auf. Die Fischer bekommen Angst, fürchten sich davor, dass dieser Mann oder was auch immer dahinter steckt, jetzt in diesem Moment genau auf sie zuschwimmt.
Boah.
Nachdem sie ihre Sachen gepackt haben, werfen sie einen letzten Blick zurück, doch dann ist das Floß bereits verschwunden. Zeitsprung ins Jahr 1964. Es ist Weihnachten, der Tag der Freude und der Gemeinschaft. Doch gleichzeitig wird das Fest in diesem Jahr als der tödlichste Tag von Lake Lanier in die Geschichte eingehen. Familie Brown, bestehend aus den Eltern Johnny Edward und Cora Lee und den vier gemeinsamen Kindern, dem 6-jährigen Thomas, der 4-jährigen Brenda, der 2-jährigen Joyce Ann und der 3-jährigen Linda, verbringen das Weihnachtsfest gemeinsam mit der Familie Rogers. Sie alle leben in demselben Haus in der Myrtle Street in Gainesville. Familie Rogers besteht aus den Eltern Billy und Caroline und den drei Kindern, dem 2-jährigen Billy Bradford, der 3-jährigen Amanda Lee und dem Nesthäkchen der 3 Monate alten Christine. Sie leben erst seit 2 Jahren in diesem County. Die Kinder verbringen den Morgen damit, ihre Geschenke auszupacken, während sich die Mütter um das Weihnachtsessen kümmern. Auf dem Plan steht gebratenes Hühnchen, Obstsalat und Apfelkuchen. Gegen 1 Uhr am Mittag entscheiden sie sich, die nötigen Äpfel in einem lokalen Obstmarkt zu kaufen. Alle 11 steigen in den 1959er Ford und machen sich auf den Weg. Währenddessen kocht das Huhn auf dem Herd weiter vor sich hin. Der Obstmarkt, den sie ansteuern, befindet sich auf der anderen Seite des Lake Lanier. Während der Fahrt spielen die Kinder schon mit einigen ihrer Geschenke. Die 3-jährige Amanda hat zum Beispiel ihre neue Puppe mitgebracht. Sie fahren auf dem Highway 141 in Richtung der Two-Mile-Bridge entlang. Nahe der Brücke biegt die Straße scharf nach rechts und führt dann bergab. Billy bittet Johnny, noch langsamer zu fahren, denn immerhin ist die Straße aufgrund des Wetters nass und rutschig. Doch dann ist es schon zu spät. Johnny verliert die Kontrolle über den Wagen und dieser gerät ins Schleudern. Zunächst gerät er in die Kurve und somit auf den linken Seitenstreifen. Dann prallt er gegen eine Leitplanke und dann mit voller Wucht gegen einen Strommast. Und zwar mit so einer Wucht, dass der Mast in zwei geteilt wird und der Wagen daraufhin von der Brücke stürzt.
Boah.
Zunächst prallt er auf die Felsen an der Küste darunter, wobei das Dach aufgerissen wird, und rutscht von dort aus weiter ins Wasser. Der Stiefvater der 16-jährigen Martha McConnell, die in der Nähe zur Schule geht, kommt an der Unfallstelle vorbei und eilt sofort zu Hilfe. Er kann dabei unterstützen, einige der Insassen aus dem Wasser zu ziehen, und nur kurze Zeit später werden die Taucher der örtlichen Feuerwehr hinzugezogen. Marthas Stiefvater sieht etwas im Wasser treiben, was er zunächst für eine Puppe hält. Doch es ist keine Puppe. Es ist eines der toten Kinder.
Boah.
Doch wie durch ein Wunder gibt es vier Überlebende. Das Ehepaar Rogers, die 3 Monate alte Christine und die 3-jährige Linda Brown.
Sind das die Kinder auch von den Rogers oder von dem anderen Paar?
Also die Christine gehört zu den Rogers, also von ihnen überlebt 1 Kind und 2 sterben.
Und das andere Kind hat beide Elternteile verloren?
Ja.
Ganz tragisch.
Mhm. Gleichzeitig bedeutet das natürlich, dass die übrigen 7 Insassen nicht mehr gerettet werden konnten. Sie müssen zum Teil aus dem in 10 Meter Tiefe gelegenen Wagen geborgen werden. Das eigentlich schöne Fest entwickelt sich zum Albtraum. Später gibt Billy Rogers an, dass Johnny am Weihnachtsmorgen etwas Schnaps getrunken hatte. Kurz nach dem schrecklichen Unfall wird in der Zeitung ein Bild der Rogers veröffentlicht. Dieses wurde im Bestattungsunternehmen aufgenommen, als das Ehepaar gerade dabei war, die Beerdigungen für ihre beiden verstorbenen Kinder zu arrangieren. 7 Jahre später ist Caroline Rogers in einen weiteren Autounfall verwickelt. Mit ihr im Wagen befindet sich ihre Schwester, ihre Tochter Christine und ihr Sohn Kenny. Denn nach dem ersten Unfall haben sie noch ein Kind bekommen und sie waren zum Zeitpunkt des Unfalls schwanger, was sie aber damals noch nicht wussten.
Schwanger mit Kenny?
Ja.
Oh, Gott sei Dank hat zumindest der Kleine dann überlebt. Ja. Also bei so einem Unfall wäre es jetzt auch kein Wunder gewesen, wenn sie das Kind verloren hätte.
Ja, total. Es kommt zu einem Frontalzusammenstoß mit einem betrunkenen Fahrer, wobei glücklicherweise aber niemand schwer verletzt wird. Und Caroline stirbt dann am 3. September 2022. Durch die Trockenheit im Jahr 2007 sinkt der Wasserstand im Lake Lanier und so kommt ein großer Hügel zum Vorschein, der sonst vom Wasser bedeckt ist. Es ist ein Hügel bestehend aus sorgfältig platzierten Steinen, der mittlerweile als Summermore Mount bekannt ist. Der Hügel befindet sich genau an der Stelle, an der die beiden Flüsse Chattahoochee und Chastity zusammenfließen. Vermutlich handelt es sich hierbei um eine heilige Grabstätte der amerikanischen Ureinwohner. Laut deren Nachfahren könnte es sich dabei um das Grab eines Häuptlings von großer Bedeutung handeln. Michael Lapina, Ranger der US Army Corps Engineers, sagt zu diesem Fund: "Uns sind bestimmte kulturelle Stätten am See bekannt. Wir wissen, dass sie da sind. Die meisten von denen, die sich am See befinden, sind alte Grabstätten mit 1 oder 2 Grabsteinen. Es gibt ein paar Steinhaufen. Normalerweise geben wir die Standorte nicht preis, weil wir nicht wollen, dass Leute sie plündern. Wir inspizieren diese Standorte in regelmäßigen Abständen, um sicherzustellen, dass ihre Integrität bewahrt wird, und in der Regel nehmen wir dazu auch Archäologen mit uns mit." Auch hier die Frage: Wurde hier durch den See die Totenruhe gestört und könnte das etwas mit den Todesfällen im Lake Lanier zu tun haben? Und all das behalten wir uns jetzt auf jeden Fall einmal im Hinterkopf. Der nächste Stopp auf unserer kleinen Zeitreise ist der 18. Juni 2012. 4 Erwachsene und 9 Kinder sind an diesem Tag mit einem Pontonboot auf dem See unterwegs. Es kommt zu einem Zusammenprall mit einem anderen Boot, wodurch 5 der 13 Personen an Bord ins Wasser geschleudert werden. Der 9-jährige Jake aus Gwinnett County überlebt das Unglück nicht. Von seinem 13-jährigen Bruder Griffin fehlt zunächst jede Spur. Insgesamt 9 Tage dauert es, bis sie seine Leiche aus dem See bergen können. Der Fahrer des anderen Bootes wird aufgrund der Tötung beider Jungs angeklagt. In diesem Punkt wird er freigesprochen, allerdings wird er in folgenden Anklagepunkten für schuldig befunden: Fahren unter Alkoholeinfluss, rücksichtslose Führung eines Bootes und unterlassene Hilfeleistung. Insgesamt erhält er dafür eine 30-monatige Haftstrafe und ihm wird das Recht entzogen, in Georgia mit dem Boot zu fahren. 6. Juli 2012. Auch an diesem Tag wird ein Kind sein Leben verlieren. Der 11-jährige Kyle Glover befindet sich gerade mit dem 15-jährigen Jordan Chapp auf einer Art Schlauch im See. Plötzlich rast ein Jetski auf die beiden Kinder zu. Es kommt immer näher, wird nicht langsamer. Der Mann rast mitten in die Kinder hinein. Beide werden umgehend ins Children's Healthcare Krankenhaus in Atlanta gebracht. Am 8. Juli wird Kyle aufgrund seiner schweren Kopfverletzungen für hirntot erklärt und am 21. dann die lebenserhaltenden Maßnahmen abgestellt. Jordan erlitt einige Schnittwunden und eingebrochenen Arm, überlebt den Vorfall aber zum Glück. Jeffrey Simon Hubbard, der Fahrer des Jetskis, wird am 1. März 2013 festgenommen und in folgenden Anklagepunkten für schuldig befunden. Tötung durch ein Fahrzeug, schwere Verletzung durch ein Fahrzeug, rechtswidriger Betrieb von Wassermotorrädern und Verstoß gegen den Bootsverkehr. Insgesamt erhält er dafür eine 4-jährige Haftstrafe.
Aber weiß man, warum er in die Jungs reingefahren ist? Also hat er sie wahrscheinlich im Wasser einfach nicht gesehen?
Also seine Verteidigung hat gesagt, er hätte versucht, den beiden noch auszuweichen. Ich weiß nicht, ob es dann daran lag, dass das Jetski irgendwie nicht richtig funktioniert hat und er nicht mehr ausweichen konnte. Aber wenn das der Fall gewesen wäre, weiß ich nicht, ob er für die Tötung verurteilt worden wäre.
Ja, weil dann wäre das ja wahrscheinlich ein Unfall.
Ja.
Aber ja, es kann halt schon sein, dass er die Kinder nicht gesehen hat.
Ja.
Jetzt, als wir auf Bali schnorcheln waren, da waren auch teilweise sehr viele Boote im Wasser und die waren teilweise auch sehr chaotisch. Und da haben wir auch gesehen, als wir dann aufgetaucht sind, dass einer sich den Kopf gehalten hat.
Mm.
Und da ist auch ein Boot so ein bisschen über seinen Kopf drüber.
Oh, scheiße.
Es ist nichts Schlimmes passiert. Also der konnte auch ganz normal wieder allein aufs Boot. Das heißt, er hat es nur so ein bisschen abbekommen. Aber das kann halt schnell passieren, weil du halt nicht so weit rausschaust, wenn du im Wasser bist.
Ja.
Und wenn jemand da unaufmerksam fährt, geht das, glaube ich, schneller, als man denkt.
Einfach so schlimm, weil, wie ich eben zu dir gesagt habe, da verbringst du einen schönen Tag am See mit deinen Kids und dann kommt dein Kind nicht mehr mit nach Hause. Also das ist ja das Schlimmste, was Eltern passieren kann.
Total.
Der Fall war damals sehr medienpräsent, da Kyles Mutter, Tamaica Foster, die Ex-Frau von Usher ist. Die beiden waren 2 Jahre verheiratet und ließen sich 2009 scheiden. Kyle ist also Ushers Stiefsohn. In einem Interview sagte Tamaica: "Letztendlich weiß ich, dass er es nicht mit Absicht getan hat. Er hätte Kyle nur lieben können." Die Eltern der in diesem Jahr getöteten Jungs bemühen sich zu der Verabschiedung eines neuen Gesetzes. Einmal das Jack and Griffin Prince BUI und das Kyle Glover Boat Education Law. Dies führt zu einer Senkung des erlaubten Blutalkoholspiegels von 1,0 auf 0,8 und dazu, dass nun Kinder unter 13 Jahren auf Booten, die durch Motor, Wind oder Wellen in Bewegung sind, Schwimmwesten tragen müssen und zuvor mussten das nur Kinder unter 10. Außerdem startet die Mutter von Kyle eine Petition, in der sie die Trockenlegung, Reinigung und Wiederherstellung des Sees fordert. Dazu schreibt sie: "All das ist nicht nur notwendig, sondern auch eine Gelegenheit, die Erinnerung an diejenigen zu ehren, die ihr Leben verloren haben und weitere Tragödien zu verhindern. Wir appellieren an die zuständigen Behörden, darunter Regierungsbeamte, Umweltbehörden und Interessenvertreter, diesem kritischen Unterfangen Priorität einzuräumen. Wir bitten Sie dringend, die notwendigen Ressourcen, Fachkenntnisse und Mittel bereitzustellen, um den Entwässerungs-, Reinigungs- und Wiederherstellungsprozess umgehend einzuleiten." Bisher hat die Petition 7.908 Unterschriften und ich habe sie euch auch mal wieder in die Shownotes gepackt, dann könnt ihr euch das auch einmal selbst anschauen.
Wie viele werden gebraucht oder wie viele sind das Ziel?
Also der nächste Schritt oder das nächste Ziel sind 10.000.
Vielleicht schaffen wir das ja zusammen.
Ja. Nun kommen wir ins Jahr 2019. In diesem Jahr ertrinken im See 8 Menschen und es kommt zu 11 Todesfällen insgesamt. Am 11. Juli verbringt ein 30-jähriger Vater den Tag gemeinsam mit seinem 9-jährigen Sohn Ethan in Margaritaville auf Lanier Island. Und dabei handelt es sich um ein Resort inklusive Wasserpark und Campingplätzen, also ein Ort für die ganze Familie. Doch nicht an diesem Tag. Ethan geht beim Schwimmen im See unter und taucht nicht wieder auf. Sein Vater versucht ihn zu retten, doch dann müssen letztendlich beide aus dem Wasser gezogen werden. Ethan stirbt noch am selben Tag im Krankenhaus, sein Vater einen Tag darauf.
Oh nein.
Ja. Also die Mutter hat an dem Tag ihren Sohn und ihren Ehemann verloren.
Boah, wie furchtbar.
Ja. Im November 2019 trainiert Rachel Sanders im Lake Lanier für einen Triathlon. Sie stammt aus der Gegend und trainiert seit ihrer Kindheit im See. Sie kennt die Bedingungen also sehr, sehr gut. An diesem Tag ist das Wetter sehr ruhig und der Himmel blau. Plötzlich hört sie einen schrillen Schrei. Dann spürt sie etwas. Es fühlt sich an wie eine Hand, die sich um ihre Knöchel legt und die Athletin in die Tiefe zieht. Dann wird alles schwarz. Und bevor ich weiter erzähle, muss ich kurz sagen, in diesem See gibt es auch viele kleine Inseln. Also das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Kulisse. Also das sind ja kleine Inseln mit Bäumen und ein bisschen Sand drauf, um die du einmal schnell rumlaufen kannst. Also so ganz Mini-Insel, müsst ihr euch da vorstellen. Denn als sie aufwacht, liegt sie auf einer Insel mitten im See. Als sie aufs Wasser blickt, sieht sie eine Frau in einem blauen Kleid, die in ihre Richtung blickt. Und unter keinen Umständen möchte Rachel nun wieder ins Wasser, verständlicherweise. Also klettert sie auf den höchsten Punkt der Insel und winkt einigen Booten zu, bis eines anhält und sie wieder sicher zurückbringt. Viele vermuten, dass Rachel aufgrund der Wassertemperatur von unter 10 Grad an einer Unterkühlung litt und aufgrund dessen Halluzinationen hatte. Denn man muss sagen, kaltes Wasser kann den Körper 25 Mal schneller unterkühlen als Luft. Deswegen ist es auch wichtig, wenn man in kaltes Wasser fällt, dass man da schnell wieder rauskommt, weil man im Wasser direkt viel, viel schneller unterkühlt als eben draußen an der Luft.
Ja, und da haben wir ja auch so ein bisschen in der Folge von Brandon Swanson drüber gesprochen, die Folge, die wir mit Menschen und Monster aufgenommen haben. Und dafür habe ich mich auch so ein bisschen damit befasst, wie das mit kalter, nasser Kleidung ist. Und gerade bei Baumwolle, also wenn du kalte Baumwolle trägst, du kühlst so, so schnell aus. Mhm. Das heißt, wenn man dann aus dem Wasser kommt und noch nasse Kleidung hat, ist es immer besser, die auszuziehen, als sie anzubehalten.
Ja, das ist gut zu wissen für den Fall der Fälle.
Ja, total.
Andererseits trainiert Rachel aber ja seit ihrer Kindheit in diesem See. Das heißt, sie weiß ja genau, auf was sie sich einlässt und sie ist ja dann auch entsprechend vorbereitet, wenn das Wasser kalt ist. Also ich gehe davon aus, dass sie vermutlich einen Wetsuit oder irgendwas anhatte, was es ihr ermöglicht hat, überhaupt in diesem kalten Wasser so lange zu schwimmen.
Ja, da gehe ich auch von aus.
Sie selbst sagt auch in einem Interview, dass sie schon unter viel härteren Bedingungen im Lake Lanier trainiert hat, wobei nichts passiert ist.
Mhm.
2020, ein weiteres Jahr später. 7 Tode durch Ertrinken, 10 Tode insgesamt. Am 26. Mai kommt es zu einem Zusammenstoß zweier Boote. Dabei werden 13 Menschen verletzt, von denen jedoch keiner ins Krankenhaus eingeliefert werden muss. Einer der Bootsfahrer wird erneut wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss angezeigt.
Da sehe ich auch ganz oft Videos auf TikTok, wo Leute filmen, die auf einem Boot sind und ein anderes kommt angerast und brettert da in die Reihen. Also saugefährlich.
Ja, total. Und wenn du überlegst, wie groß dieser See ist, da haben die Boote wahrscheinlich auch schon ja einen guten Speed drauf.
Mhm.
2 Wochen danach stirbt ein Mann bei einem Bootsunfall. Auch er stürzt ins Wasser und ertrinkt. 2021. 4 Tode durch Ertrinken, 9 Tode insgesamt. In diesem Jahr kommt es dann zusätzlich während eines Tankvorgangs zu einer Explosion auf einem der Boote. Insgesamt müssen 3 Menschen daraufhin ins Krankenhaus eingeliefert werden. Also neben den ganzen Todesfällen kommt es auch zu sehr vielen Unfällen.
Mhm.
2022. 6 Tode durch Ertrinken, 7 Tode insgesamt. Und von den 6 Menschen, die dort ertrinken, ertrinken 3 in ein und derselben Woche.
Mhm.
Während eines heißen Sommertages entscheidet sich eine Mutter, das schöne Wetter zu nutzen und die Zeit gemeinsam mit ihrem 9-jährigen Sohn und ihrer Begleitung am See, genauer gesagt im Margaritaville Resort, zu verbringen. 45 Minuten verbringt die Mutter mit ihrem Sohn im Wasser, bevor sie ihrer Begleitung Bescheid gibt, dass sie nur kurz Wasser holen gehe. Als sie wenig später zurückkommt, kann sie ihren Sohn nicht mehr sehen. Und dazu muss man wissen, er trägt an diesem Tag ein knallrotes Shirt, also er würde ihr normalerweise relativ schnell auffallen. Sie zögert nicht lange und beginnt sofort nach ihrem Sohn zu tauchen. Als sie ihn entdeckt, treibt er im Wasser und dabei hängt sein Bein in so einem Winkel nach unten, als habe es kürzlich etwas nach ihm gegriffen.
Boah.
Nach mehreren Minuten der Wiederbelebung hat der Kleine wieder Puls. Umgehend wird er in ein Kinderkrankenhaus in Atlanta gebracht. Und immer wieder ist die Rede davon, dass Noah, so heißt der kleine Junge, womöglich einen Anfall erlitt und deswegen unterging.
Mhm.
Und ja, er leidet an einer Erbkrankheit, aber soweit ich mich in das Thema eingelesen habe, löst seine Krankheit nicht plötzlich irgendwelche Anfälle aus.
Mhm.
Denn Noah leidet an der sogenannten Sichelzellenanämie. Hast du davon schon mal gehört?
Noch nie in meinem ganzen Leben.
Ich vorher auch nicht. Dabei verformen sich die roten Blutkörperchen sichelförmig, wodurch sie fragil werden und leicht reißen. Und durch die veränderte Form haben die Blutkörperchen Probleme, die kleinsten Blutgefäße zu durchqueren und somit blockieren sie den Blutfluss, wodurch Organe beschädigt werden können. Zu den häufigsten Symptomen zählen Durchblutungsstörungen und Blutarmut. Eine Heilung ist nur durch eine Stammzellentransplantation möglich und die Lebenserwartung bei PatientInnen mit Sichelzellenanämie liegt bei ungefähr 50 Jahren.
Okay.
Also zusammengefasst hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass seine Krankheit etwas mit diesem Vorfall zu tun hatte, aber vielleicht haben wir ein paar HörerInnen unter uns, die aus dem medizinischen Bereich kommen, die da ja etwas anderes zu wissen oder mehr drüber wissen, dann schreibt uns da auf jeden Fall gerne.
Ja, auf jeden Fall. Ich musste eben, als du das mit dem roten T-Shirt gesagt hast, auch an einen anderen Missing 411-Fall denken. War das nicht so, dass da ein Junge mit seinen Großeltern durch den Wald spaziert ist und auf einmal weg war? Und sie konnten ihn nicht mehr sehen und hatte er nicht auch rot an?
Ja, das war ein junges Mädchen.
Ein Mädchen, ja.
Ich weiß nicht mehr genau, was sie anhatte, aber es kann schon sein.
Ich glaube nämlich, dass sie auch ein sehr, sehr auffälliges Oberteil trug und ich glaube, es war auch rot.
Ja.
Aber sie konnte dann auch einfach nicht mehr gesehen werden, was ja schon sehr unwahrscheinlich ist.
Ja, ja.
Also mich mit meinen roten Haaren beispielsweise sieht immer jeder sofort in der Menge.
Ja, total. Und meine Schwester hat ja so kupferfarbene Haare.
Ja.
Und ich habe sie auch letztens in einer Menge gesucht. Ich war so, ah ja, da ist meine Schwester, weil das schon
ins Auge sticht.
Genau.
Ja.
In diesem Jahr, also 2023, kam es bisher zu 5 Todesfällen. Am 25. März wird ein 61-Jähriger tot im See geborgen. Den 29. Juli verbringt der 24-jährige Thomas Shepard, von allen nur Shep genannt, auf dem Grundstück seiner Familie. Es befindet sich schon seit Jahrzehnten im Familienbesitz und liegt direkt am See. Seine Mutter Martha berichtet, wie ihr Sohn seine freien Tage am liebsten verbringt. Er verbrachte seinen freien Tag damit, Jetski zu fahren, zu schwimmen oder einfach nur mit Musik am Dock zu dösen. Jeden Mittwoch trifft er sich mit Freunden zu einer Dungeons & Dragons Gruppe, die er selbst leitet. Und an diesem verhängnisvollen Julitag springt Shep wie so oft vom Dock ins kühle Wasser des Sees. Kurz nach seinem Sprung hört man ihn schreien. Einer der Nachbarn springt sofort hinterher, um dem 24-Jährigen zur Hilfe zu eilen. Doch trotz der Bemühungen verstirbt Shep nur wenig später im Krankenhaus. Die genaue Todesursache wurde noch nicht veröffentlicht, aber aktuell heißt es in allen Quellen, dass er vermutlich durch einen Stromschlag ums Leben kam.
Durch einen Stromschlag?
Ja, denn an diesem Dock waren wohl einige Boote.
Ja.
Und es kann sein, dass die Elektrizität da nicht richtig gewartet wurde oder da sich nicht richtig drum gekümmert wurde. Die Familie sagt zwar, sie haben das immer checken lassen, aber es kann ja trotzdem mal was passieren. Denn warum man das auch glaubt, ist, weil der Nachbar, der ins Wasser sprang, um zu helfen, ein brennendes Gefühl beschrieb, also wie von einem elektrischen Schlag.
Okay. Ja, und das würde ja auch Sinn ergeben, weil jetzt einfach nur ertrinken wäre ja relativ unwahrscheinlich, wenn er erstens direkt am Dock war und zweitens ja wahrscheinlich auch gut schwimmen konnte, wenn er das regelmäßig gemacht hat.
Ja, und er war wirklich ganz kurz im Wasser und dann hat man ihn direkt schreien hören.
Mhm.
Am selben Wochenende kommt es zu einem weiteren Todesfall und einem Vermisstenfall. Denn insgesamt verschwanden im Lake Lanier 27 Personen, von denen man nie eine Leiche gefunden hat. Denn irgendwo in diesem See sind diese 27 Leichen.
Was ich halt auch heftig finde. Also du weißt ja auch, wenn jemand auf so einem See verschwindet, relativ schnell, dass das vom vermissten Fall zu einem Todesfall geht.
Ja.
Das war ja bei Naya Rivera auch so, dass man relativ schnell von Rettungsmaßnahmen auf Bergungsmaßnahmen umgestiegen ist.
Ja, weil man ja dann weiß, okay, die Person ist so und so lange verschwunden, die hat es wahrscheinlich nicht überlebt.
Ja, sehr unwahrscheinlich. Außer sie ist irgendwo rausgekrabbelt.
Ja.
Und hat sich jetzt halt noch nicht irgendwie melden können. Mhm. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering.
Ja, das glaube ich auch. Vor allem, wenn man, wie gesagt, wieder überlegt, wie groß dieser See ist. Und da ist es ja auch, und das ist ja auch irgendwie unwahrscheinlich, dass es jemand irgendwo
auf die andere Seite geschafft hätte, um woanders rauszukommen.
Ja.
Also schon ziemlich eindeutig dann.
Buck Buchanan, Rettungstaucher, sagt über den Lake Lanier, dieser See scheint Menschen in einem Zug zu verschlingen. Er selbst war schon oft in den Tiefen des Sees unterwegs und sorgte unter anderem für die Bergung einiger Leichen. Weiter beschreibt er, wie es sich anfühlt, dort tauchen zu gehen. Man fühle sich an Stellen nicht allein, an denen man sich jedoch allein fühlen sollte. Das Wasser würde sich außerdem ungewöhnlich dick anfühlen. Selbst beobachtete er einmal, wie eine junge Frau von einem Boot fällt. Schnellstmöglich eilen sie zu ihr, um sie aus dem Wasser zu ziehen. Als die Frau wieder an Bord angelangt ist, ist ihr die ganze Situation sichtlich peinlich und das sagt sie auch genauso. Als Buck ihr gut zureden will, ihr sagt, dass das hier sehr häufig passiert, unterbricht sie ihn. Nein, ihr versteht nicht. Ich bin Rettungsschwimmerin. Und auch sie beschreibt, dass sich der See wie eine Masse angefühlt habe und nicht mehr wie Wasser.
Mhm.
Und das ist keine Seltenheit, dass selbst sehr gute Schwimmer plötzlich Probleme bekommen, sich über Wasser zu halten oder zum Teil dann auch ertrinken. Zu den bis heute vermissten Personen im See sagt Buck Folgendes. Niemand hat es geschafft, sie zur Ruhe zu legen. Sie liegen am Grund von Linie. Hoffentlich findest du sie, bevor sie dich finden.
Okay, Gänsehaut.
Ja.
Krass.
Und es gibt die Theorie, dass die bis heute Vermissten von Alligatoren gefressen wurden und man aus diesem Grund keine Leichen finden konnte.
Also leben in diesem See auch Alligatoren?
Nein.
Oh.
Also es gab bisher 2-3 Sichtungen, aber das waren sehr, sehr kleine Tiere, die vermutlich dort ausgesetzt wurden. Also das war so die Größe, die sich vielleicht Leute denken, ja, halte ich mir zu Hause. Und dann merken, dass das doch keine gute Idee ist und die dann aussetzen, weil das Wasser im Lake Lanier ist eigentlich zu kalt für Alligatoren.
Okay, aber also wenn sie so klein waren, dann können sie die Menschen ja wahrscheinlich gar nicht runtergezogen haben.
Ja, ja.
Also so klein, wie ich sie mir jetzt vorstelle.
Sehr, sehr klein. Ich habe ein Video gesehen und ein Fischer dachte auch erst, das ist ein Fisch. Also,
ah ja.
Weil der sehr, 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 sehr klein war.
Okay, verstehe.
Also
ja, gut. Dann
keine,
sind die nicht verantwortlich dafür.
Nee, keine Größe, die einen Menschen verschlingen könnte.
Ja. Ja, da gibt es ja gerade, das habe ich dir vorhin ja erzählt, dieses TikTok, das so viral geht.
Ja.
Ganz, ganz furchtbar.
Ja, total. Und an so Größen habe ich erst mal gedacht.
Ja.
Aber dann habe ich das Video gesehen, war so, ja, also, nein. Die Theorie halte ich für sehr, 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 sehr unwahrscheinlich.
Ja, und ich denke auch, also wenn es 2-3 Sichtungen gab, dann wird das halt wahrscheinlich wirklich eine Ausnahme gewesen sein.
Ja, genau. Eine war zum Beispiel 2016 und die nächste dann 2021.
Okay.
Und da ist es ja eigentlich schon wahrscheinlicher, dass man die Leichen einfach nicht findet, weil der See einfach so groß ist.
Und auch sehr tief.
Ja.
Also wenn du sagst, er ist an einigen Stellen bis zu 49 Meter tief, so tief sind die da ja wahrscheinlich auch gar nicht runtergegangen.
Vor allem die Taucher sagen auch immer, dass man im See eine sehr, sehr schlechte Sicht hat. Also
ja,
ist schon schwierig, die Leute da zu finden, glaube ich.
Ja, glaube ich.
Generell gibt es, wenn es um Lake Lanier geht, immer 2 Lager. Die, die alles rational erklären wollen und die, die glauben, dass der See verflucht ist. Schauen wir uns doch zunächst mal die rationalen Erklärungen an. Punkt 1 ist, dass viele Menschen unter dem Einfluss von Alkohol Boot fahren und es aus diesem Grund zu den vielen Unfällen kommt. Zwischen 2008 und 2018 kam es zu 525 BUIs, das steht für Boating Under the Influence, also dem Fahren unter Alkoholeinfluss.
Mhm.
Noch dazu tragen die wenigsten Menschen eine Rettungsweste und womöglich hätte das Tragen einer solchen Weste vielen Menschen das Leben retten können. Hinzu kommen die überschwemmten Bauwerke in Kombi mit sinkenden Wasserständen. Boote können also durch Trümmer beschädigt werden oder Schwimmer von diesen Trümmern erfasst und unter Wasser gezogen werden, denn hierbei können gefährliche Strudel entstehen, die von den meisten Besuchern vermutlich unterschätzt werden.
Mm.
Und das war auch der Grund, warum in der Petition gefordert wird, dass der See quasi aufgeräumt wird, also dass diese Trümmer entsorgt werden, weil das vermutlich viel verhindern könnte.
Wahrscheinlich.
Am Lake Lanier sind keine Rettungsschwimmer vor Ort, weswegen es überall heißt, schwimmen auf eigene Gefahr. Ein Vertreter des Georgia Department of Natural Resources sagt hierzu, Lake Lanier wird jedes Jahr von mehr als 10 Millionen Menschen besucht. Da werden natürlich einige Zwischenfälle passieren. Wir tun unser Bestes, um die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten, aber nicht jeder hält sich an die Regeln.
Ja, aber das war auch mein erster Gedanke, dass verhältnismäßig ja nicht so viele Menschen sterben, wenn man schaut, wie viele Besucher da jährlich sind.
Ja.
Ich finde nur die Umstände merkwürdig.
Ja, ganz genau. Und ich habe mich dann aber gefragt, wie sieht das denn bei Seen aus, die eine ähnliche Größe aufweisen und ebenfalls künstlich angelegt wurden?
Und da hast du nachgeschaut?
Ja.
Nice.
Nehmen wir den Lake Allatoona. Dieser wird zwar als totes Meer benannt, jedoch aus dem harmlosen Grund, dass dieser See nur schwer befischt werden konnte, da der Grund aus Stein und Lehm bestand.
Mhm.
Und auch dieser See ist künstlich angelegt und er hat eine ähnliche Anzahl an Besuchern jährlich wie der Lake Lanier, jedoch nur ein Drittel an Todesfällen zu verzeichnen.
Mhm. Okay.
Und das bringt uns dann wieder zum paranormalen Part. Der See könnte also doch verflucht sein. Und man muss ja sagen, dass es dafür verschiedene Optionen und Hintergründe gibt. Zum einen durch die Vergangenheit der Stadt Oscarville, die vielen Friedhöfe, die sich am Grund des Sees befinden, oder die heiligen Grabstätten, die sich ja auch in und um den See herum befinden.
Ja.
Wenn man also an Paranormales glaubt, so wie wir, gibt es hier auf jeden Fall Potenzial, dass der See heimgesucht sein könnte.
Und zwar von gleich mehreren Seiten.
Ja, ja. Und wir zwei, Sarah, haben wohl dann bald wieder ein Filmdate. Denn am 16. September erscheint der Horrorfilm Lanier. Darin geht es um einen Detective, der einen Tod am Lake Lanier untersucht und dabei immer mehr von der Vergangenheit des Sees erfährt. Soweit ich das gesehen habe, erscheint dieser Film nur bei einem amerikanischen Streaming-Anbieter und auch nicht im Kino. Aber ich würde auf jeden Fall vorschlagen, dass wir uns den mal anschauen.
Ja, wir machen das halt aber echt oft, dass wir sagen, wir schauen uns das an und machen es nie.
Wir machen mal einen ganzen Tag.
Ja, so. Wir müssen so eine ganze Liste runterschreiben, genau, und das dann alles abarbeiten.
Ja, ja. Ich habe da schon einiges auf der Liste, glaube ich, im Kopf.
Ja, sehr gut.
Gesehen hat man den Lake Lanier aber auch schon in einer Netflix-Serie, und zwar Ozark. Und dort dient der See als Kulisse für den Lake Ozark. Und hast du die Serie schon mal gesehen?
Also ich habe sie schon mal auf Netflix angezeigt bekommen, aber ich habe sie selbst noch nie geschaut.
Ich auch nicht, aber ich fand, das klang eigentlich ganz interessant. Denn es geht wohl um einen Finanzberater, der sich mit seiner Familie in die Ozarks in Missouri zurückzieht, um dort Geldwäsche zu betreiben.
Mhm.
Also es ist eine Krimi- und Drama-Serie.
Okay.
Jetzt aber nochmal kurz zurück zum Lake Lanier direkt. Denn das Resort, über das wir heute schon das ein oder andere Mal gesprochen haben, also Margaritaville, hat mittlerweile einen Zaun errichtet und lässt die Gäste nun nicht mehr im See baden. Man kann also nur noch an den angelegten Strand, jedoch nicht mehr ins Wasser. Ihrerseits heißt es, nach reiflicher Überlegung haben wir uns entschieden, das Baden im Seegebiet nicht mehr anzubieten. Obwohl wir verstehen, dass dies für einige enttäuschend sein könnte, glauben wir, dass es die richtige Entscheidung ist, eine sichere Umgebung für all unsere Gäste zu schaffen. Zudem gibt es uns die Möglichkeit, uns stärker auf andere Teile des Parks zu konzentrieren, um all unseren Gästen insgesamt ein besseres Erlebnis zu bieten. Und diese Entscheidung, die stößt bei den Gästen auf sehr viel Unverständnis. Also ich habe sehr viele Interviews gesehen, wo die Leute sich darüber sehr aufgeregt haben. Wie siehst du das denn?
Also ich kann die Entscheidung des Resorts schon verstehen. Ich kann das schon nachvollziehen, weil sie ja irgendwo auch mitverantwortlich für die Sicherheit ihrer Gäste sind. Allerdings verstehe ich auch, dass Leute, die da vielleicht seit Jahren hingehen und seit Jahren dann von dort aus auch im See schwimmen, dass sie dann sagen, ich mache das halt auf eigene Gefahr. Und wenn ich gerne dort schwimmen gehen möchte, dann will ich die Option haben.
Ja.
Aber ich glaube, ich als Resortbesitzerin hätte auch gesagt, ich möchte das nicht mehr haben.
Ja, ich nehme mich auch. Weil ich denke mir dann so, ich fände es schwer damit zu leben, wenn ich die Wahl gehabt hätte und gesagt hätte, nee, wir machen keinen Zaun. Und dann ertrinken wieder irgendwie voll viele,
ja,
Leute. Und dann, ja, ich denke mir dann auch, die Leute können ja dann, wenn sie im See schwimmen gehen wollen, an ganz viele Stellen gehen. Also der,
ja,
See ist ja wirklich riesig.
Da gibt es viele Möglichkeiten. Nur, dass man als Resortbesitzer oder Besitzerin halt eben nicht verantwortlich dafür sein will. Weil ich denke, so eine gewisse Verantwortung trägst du da schon. Und ich glaube auch, dass du dich halt, wie du schon gesagt hast, schuldig fühlen würdest, wenn du sagst, hey, geht da schwimmen oder ihr könnt da schwimmen gehen.
Ja.
Und dann passiert das halt. Also,
ja,
weiß nicht, verstehe ich schon.
Ja, ich kann die Entscheidung auch sehr gut nachvollziehen. Was aber die viel wichtigere Frage ist, glaubst du, dass der See verflucht ist oder nicht?
Also ich muss ehrlich sagen, mit dem ganzen Hintergrundwissen, was sich in diesem See befindet, welches Leid sich dort abgespielt hat, kann ich mir schon vorstellen, dass da der ein oder andere böse Geist oder der ein oder andere Fluch, finde ich falsch, weil ich glaube nicht, dass er verflucht ist, aber ich kann mir vorstellen, dass da eben viele Geister rumspuken, die halt nie zur Ruhe gefunden haben und die halt nie irgendwie in Frieden gehen konnten.
Mhm.
Und ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendwas Übernatürliches vorgeht.
Ja, kann ich mir nämlich auch vorstellen, vor allem, wie du sagst, mit allem, was sich dort befindet.
Ja.
Es sind ja nicht nur die 20 Gräber am Fuße des Sees, die garantiert nicht alle umgebettet worden sind, sondern auch, wie du sagst, die Geschichte der Stadt und diese heiligen Grabstätten am Rande des Sees und im See. Also da, finde ich, gibt es sehr viel Potenzial für paranormale Aktivitäten.
Ja, und immer wenn dann da wieder jemand gestorben ist, ist das ja auch nochmal was, was dazu beitragen könnte. Also wie diese Frau ohne Hände im blauen Kleid, die ist ja vielleicht auch durch irgendwie sowas gestorben und spukt nun auch selbst dort rum.
Ja.
Also das vervielfacht sich ja dann immer.
Mhm.
Und deswegen, also ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendwas nicht ganz richtig läuft und dass da irgendwas Paranormales mit reinfließt.
Ja.
Allerdings glaube ich, manche Dinge sind auch einfach Unfälle durch menschliches Fehlversagen. Also gerade wie im Fall von Ushers Stiefsohn oder wenn da eben der ein oder andere noch Boot fährt, obwohl er Alkoholintus hat.
Ja. Und vor allem fand ich es auch schlüssig, dass viele Bootsunfälle auch auf die Trümmer zurückzuführen sein könnten. Und ja, was halt sehr unheimlich ist, ist, dass viele davon sprechen, dass sie halt gespürt haben, wie sie nach unten gezogen wurden.
Ja.
Und wie gesagt, bei dieser Athletin, die trainiert da nicht zum ersten Mal, die kennt den See eigentlich sehr, sehr gut und ja, also es ist sehr, sehr unheimlich.
Auch bei der Rettungsschwimmerin.
Ja, genau.
Ich frage mich halt, ob, wenn du in so einen Strudel reingerätst, ob sich das schon anfühlen kann, als würde dich jemand runterziehen.
Ja, ja, das kann schon
sein.
Oder
ob da irgendwelche Pflanzen im Wasser sind, irgendwelche Algen oder so, die sich dann so drum wickeln und dann hast du das Gefühl im ersten Moment.
Ja.
Also ich denke, wenn man möchte, kann man schon wahrscheinlich alles so ein bisschen rationaler erklären.
Mhm.
Aber ja, also wie gesagt, diese paranormale Komponente, die ist für mich da auch nicht zu unterschätzen.
Ja, total. Und wie du auch sagst, irgendjemand hat diese Lady in the Lake ja als erstes gesehen, hat sie dann ohne Hände und in einem blauen Kleid gesehen und teilweise hatte man sie da ja noch gar nicht gefunden.
Genau, also das mit dem blauen Kleid, das kann sich ja vorher rumgesprochen haben, wenn jemand wusste, was hatte sie an dem Tag an. Das kann man meinetwegen noch erklären, aber das mit den Händen, das hätten die ja teilweise nicht wissen können.
Ja.
Obwohl natürlich auch einer das hätte erfinden können und dann haben sie auf einmal mehrere gesehen. Das hat man ja schon oft, dass dann da Leute mit aufspringen und sagen, wir haben sie auch gesehen.
Ja.
Aber trotzdem, also ich finde das schon einen krassen Zufall, dann, dass die Person das erfunden hätte und dann auf die zwei fehlenden Hände kommt.
Ja.
Obwohl prinzipiell, wenn man so denkt wie ich, dass sie abgehackt wurden, weil sie geklaut hat, könnte schon sein.
Ja, vor allem ich glaube auch, wenn man die Story dann oft hört, dann sieht man die Sachen auch eher. Also ich habe ein Interview mit Rachel gesehen, also dieser Triathlon-Athletin, und die ist sich zu 100% sicher. Also sie sagt, ich habe auf jeden Fall diese Frau in einem blauen Kleid gesehen. Die ist sich ganz, ganz sicher. Und da denke ich mir auch so, ja, seltsam einfach. Also ich glaube schon, dass es vielleicht ein Mix ist. Also dass viele Unfälle, wie du sagst, sich rational erklären lassen. Aber so viel wieder passiert, glaube ich auch schon, dass es da ein bisschen was Paranormales mit auf sich hat. Und dass da irgendwelche Geister sich wirklich rächen wollen für ihre Vergangenheit.
Obwohl ich im Fall von Rachel das Gefühl hatte, dass die Lady of the Lake sie ja vielleicht auch gerettet hat. Weil wenn sie wirklich bewusstlos wurde, aufgrund von der Wassertemperatur und dann auf einmal auf diese Insel angespült wurde, also das ist ja relativ unwahrscheinlich, dass sie dann da auf einmal auf die Insel angespült wird, ob diese Lady of the Lake sie da rausgezogen hat.
Ja, vielleicht ist sie dann der gute Geist von Lake Lanier.
Weil ich finde das ja auch immer nicht so schlüssig, das ist ja oft so, auch in Horrorfilmen, aber ich finde das eigentlich nicht so schlüssig, dass wenn dir da was Grausames passiert und du dort dein Leben lässt, dass du dann unschuldigen Personen das Gleiche wünschst oder das Gleiche antust.
Ja.
Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass sie jetzt halt schaut, dass sie da vielleicht die eine oder andere Person rettet.
Ist ein sehr schöner Gedanke.
Ja, wäre ein bisschen weniger unheimlich.
Ja, ja.
Also trotzdem schon auch immer noch unheimlich und creepy, aber könnte sein. Also in dem Fall zumindest hatte ich das Gefühl, dass das vielleicht eher was Gutes als was Schlechtes war.
Ja, das ist, finde ich, klingt auf jeden Fall schlüssig. Also ich bin richtig gespannt, was ihr sagt, ob ihr eher Team Rational oder Team Paranormal seid.
Ja.
Schreibt uns das auf jeden Fall gerne bei Instagram.
Ich kann mal wieder so eine Umfrage machen.
Oh,
das habe ich früher öfter gemacht und dann irgendwann vergessen.
Ja.
Aber das können wir gerne wieder reinnehmen.
Total gern, weil ich habe auch viele YouTube-Videos mir angeschaut zu dem See und da bin ich auch ganz viel in der Kommentarspalte versunken und da haben sehr viele Leute geschrieben, die in der Nähe wohnen. Und die meisten haben gesagt, no way, gehe ich in diesen See rein.
Ja, verstehe ich.
Und das ist ja auch nicht nur der Fakt, dass man vielleicht denkt, okay, da ist irgendwas Paranormales und ich habe Angst, sondern ich finde auch den Gedanken, dass da eben Leute drin verschwunden sind, die nie wieder aufgetaucht sind.
Ja, ja.
Sehr unheimlich, dass ich dann da schwimmen gehe und erstens weiß, unter mir ist so eine Geisterstadt und dann sind halt wahrscheinlich noch einige Leichen im See, die nie gefunden wurden.
Ja.
Klingt für mich jetzt nicht nach dem besten Badeerlebnis, ehrlich gesagt.
Ja, für mich auch nicht. Ich finde den Gedanken auch eher befremdlich.
Ja. Ja, dann lasst uns das auf jeden Fall gerne wissen. Wie gesagt, Instagram und Spotify, das schauen wir uns auf jeden Fall immer beides an. Und da das heute ein Spooky Sunday ist und der ja immer schon genug Gänsehaut beschert, haben wir heute keinen Gänsehaut-to-go-Moment für euch. Der ist dann nächste Woche wieder mit am Start. Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag bei einem regulären Kriminalfall wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume.
Und schönes Schwimmen am See.
Ja, genau. Schreibt uns bitte unbedingt, wenn ihr die Folge am See hört. Da freue ich mich drauf.
Ja, auf jeden Fall. Passt auf euch auf.
Ja.
Und wir hören uns.
Ja. Bis dann.
Tschüssi.
Zwischen 2008 und 2008 kam es zu 500.
Zwischen 2008 und 2008?
Ach so, 18.
Liebe ich. Zwischen 2008 und 2008.
Ja, gut. Gut, dass wir uns immer gegenseitig haben, weil manchmal sage ich Sachen und ich merke das einfach nicht, dass ich die falsch sage.
Mhm.
Schnick, schnack, schnuck. Ha, heute sehen wir.
Ohne Brunnen. Mann, ey.
Unterwegs saßen, habe ich geschrieben.
Saßen unterwegs.
Saßen sie ja auch.
Saßen sie ja auch.
Kaum, dass sie im Stehen auch.
Du hast manchmal so ein aggressives Trinken, gell? Bist du so.
Also ich weiß nur, dass meine Schwester mir nicht beim Trinken zuhören kann. Weil man hört mich halt immer voll schlucken und so. Da wird die richtig aggressiv.
Ja, aber du warst immer so unterwegs saßen.
Okay.
Ja. Ein aggressives Trinken.
Genauer gesagt, in Margarita Will.
Will. Margarita Will.
Will. Und es sagt schon eher Will, ne?
Margarita Will.
Mhm. Ja. Das war doch super. Kannst du einfach das eine Wort sagen?
Du sagst den Satz und ich bin so, Margarita Will.
Egal. Aber auch so,
Margarita Will.
Okay.
Ey, weißt du übrigens, dass meine früheren Arbeitskolleginnen bei Peek und Kloppenburg, habe ich ja an der Kasse gearbeitet, da mussten wir dann immer durchsagen, wenn der Laden bald geschlossen hat oder irgendjemand an die Kasse sollte. Und das musste oft ich machen. Und dass sie mir da schon gesagt haben, dass ich eine gute Stimme habe.
Ah, siehst du mal.
Die haben mein Talent direkt erkannt.
Ja. Der stirbt aber nicht, von dem ich jetzt erzähle, aber ist trotzdem strange.
Manchmal spoilerst du mich einfach so und bist so, das ist jetzt nicht der, also da passiert jetzt nichts. Und
ich bin ach, stimmt,
so, ich bin so voll so, und was passiert jetzt? Und du bist direkt so, nope.
Oh, das war super.
Bam. Piu, piu, piu. Ich muss ein bisschen runter machen, das ist eher für große Menschen gemacht. Mhm. Oder ich brauche vielleicht einen Kindersitz. Und letztens habe ich auf TikTok auch einen Fall gesehen, wo ich dachte, oh, der ist voll spannend, der klingt voll gut.
Hatten
bis ich rausgefunden hatte, dass du den mal hattest.
Nein.
Und ich war so, ah, ja.
Okay.
Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Katja hat übrigens ein bisschen gelacht, dass du, weil das
hast
können wir jetzt gleich
erzählt,
mal. Ja.
Dass ich die
ja,
Blätter.
Ja, weil.
Es war sehr gut gemacht.
Ich möchte das jetzt hier mal kurz dazu sagen, das können wir dann in die Outtakes packen. Wir hatten ja die Situation im Podcast, wo ich Laura fragen wollte, ob sie, während ich auf Bali bin, auf meine Pflanzen aufpasst.
Ja.
Und ich habe mich ja dann dagegen entschieden. Laura hat dann doch ein bisschen aufgepasst. Ich habe ihr ganz genaue Milliliter-Angaben gegeben. Also eigentlich konnte man da nicht viel falsch machen. Hast du auch nicht. Also es ging ja allen Pflanzen gut.
Ja, obwohl ich dachte, ich hätte eine getötet.
Ja, aber der geht super.
Der geht super
schön. Das ist sowas wie eine Orchidee. Ist keine Orchidee. Ich weiß nicht genau, was vor einer ist. Die habe ich geschenkt bekommen. Da sind manchmal Pflanzen dran, also Blüten dran und manchmal halt nicht.
Ja.
Aber da waren jetzt dann keine dran, aber das heißt nicht, also der geht's trotzdem gut. Kommen wir zu meiner Palme. Habe ich Laura gesagt, die ist die wichtigste.
Die hat auch, ja, Sarah hat gesagt, wenn alle anderen sterben, ist nicht so schlimm. Okay. Hauptsache die Palme überlebt.
Ja, also sie hat überlebt, der geht's auch wirklich gut. Aber Laura hat dann irgendwann zu mir gemeint, an ein paar Stellen ist ein bisschen braun, ob sie es wegmachen soll. An so ein paar Blättern. Und ich war so, ja, voll gern, wäre lieb so. Und ich dachte, auch das ganze Blatt wäre braun. Dann kannst du das nämlich so easy auch einfach rauslösen. Ja, und dann bin ich wieder heimgekommen und dachte mir noch so, okay, die Pflanze sieht schon fresh aus, weil halt gar kein Braun dran war. Und dann saß ich mit einer anderen Freundin bei mir und habe halt erzählt, dass Regi dann auf meine Pflanzen aufgepasst hat. Und dann war sie so, ja, aber da fehlen ja an manchen Blättern die Spitzen. Und ich war so, stimmt, das sieht irgendwie komisch aus, ich dachte dann, sind die abgebrochen? Und dann dachte ich mir so, weiß nicht. Und dann haben wir so lange ein bisschen philosophiert, ob Regi vielleicht die Blätter abgeschnitten hat, also nur an manchen Stellen.
Ja.
Und es war dann auch manchmal so eine runde Ausschnittstelle. Und dann waren wir, ich war so, nee, das hätte die doch nicht gemacht, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Und Katja war so, es sieht
ich
aber so
schon
aus. Sie sieht schon so aus. Und dann habe ich Regi letztes Mal gefragt und sie war so, ja, genau. Macht
ja,
man das nicht so?
Ja, weil ich dachte halt so, weil es war halt immer oft nur die Spitze und dann dachte ich, ich kann doch jetzt halt das ganze Blatt wegmachen. Also weil ich dann dachte, das ist ja voll gemein.
Ja, also aber wenn, hätte man das ganze Blatt abmachen müssen. Aber ist nicht schlimm, also der Pflanze geht es trotzdem gut.
Ja.
Sie sieht jetzt halt an manchen Stellen ein bisschen weird aus, aber sie lebt. Sie lebt.
Das war ja
meine Grundvoraussetzung. Ich habe nur gemeint, dass sie nicht sterben soll.
Ja.
Also hast du eigentlich alle Aufgaben erfüllt.
Ja, ne? Ja. Ist gut.
Ja. Und Katja dann nur, als ich ihr gesagt habe, so, ich habe ihr dann geschrieben, ist ja Regi jetzt wirklich abgeschnitten, dann hat sie nur geschrieben, boah, immer diese Pflanzen-Noobs.
Ich habe halt gar keinen grünen Daumen, ne? Gar nicht.
Ja, das stimmt.
Ja, deswegen besitze ich auch selbst keine Pflanzen.
Ja, ist auch okay so.
Ja.
Muss ja nicht jeder Pflanzen-Girl sein.
Ich habe künstliche Pflanzen.
Du hast einen Hund.
Ja.
Das ist ja auch schon Pflege.
Ja. Und ja, Tika hat's gut.
Ja, denke ich auch.
Die hat immer genug Wasser.
Und da wird auch nicht, wenn das Fell mal an einer Stelle nicht so schön ist, einfach ein Teil abgeschnitten.
Oh, vielleicht auch.
Ja. Die Pfote gefällt mir nicht so.
Ab.
Gott, oh Gott, nee. Ja.
Sind wir ready für die Einleitung?
I'm ready for the show.
Okay.
And so you'll start it.
Yes. Was war das für eine
So eine kleine Hexe.
Was ich mich nicht trauen würde. Ich hasse es nämlich, so ins Wasser zu fallen und dann überall Wasser zu haben in den Augen und im Hals und so.
Im Hals.
Ich würde auch nicht surfen gehen.
Im Hals. Hasse ich Wasser im Hals. Scheiße. Ich trinke auch kein Wasser. Hasse ich. Ja, ich verstehe es. Ich hätte eher Angst, dass ich mich da richtig aufs Maul
hau. Was die Jule von Costa Rica erzählt hat, wie die sich dann mit dem Board quasi drehen musste. Um
auf wenn
die
eine große Welle auch kommt.
So, nee, auf gar keinen Fall. Naja.